Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf das Buch der Offenbarung, Kapitel 2. Und ich lese mit uns gemeinsam den Text ab Vers 12 bis Vers 17. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamus. Lest bitte mit, ab Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da das Satans Stuhl ist, und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du da selbst hast die, die an der Lehre Biliams halten, welcher lehrte, den Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hast du auch die an der Lehre, die der Nikolaiten halten, das hasse ich. Tu Buße, wo aber nicht, so werde ich dir bald kommen und mit ihnen kriegen durch das Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Ich will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. Soweit der Text. Bevor wir gemeinsam uns den Text anstudieren, will ich ganz kurz etwas zu dem Namen der Stadt Pergamus sagen. In den meisten deutschen Bibelübersetzungen wird der Name der Stadt mit Pergamus wiedergegeben. In anderen Übersetzungen wird der Name Pergamos eingesetzt, und in manchen englischen Übersetzungen wird der Name Pergamum gebraucht. Und unter den Geschichtslehrern ist der Name dieser antiken Stadt als Pergamon bekannt. Es ist nicht unbedingt wichtig, dass man diese Unterschiede weiß. Aber ich musste mich auf einen Namen festlegen in meinen Predigten, und heute ist die erste Predigt zu diesem Sendschreiben. Ich möchte nicht einfach durchjagen durch diese Dinge, die hier gesagt werden, sondern sorgfältig mit euch diese Dinge überlegen und studieren, die gesagt werden, weil sie wichtig sind, auch für uns wichtig und aktuell sind. So, ich musste mich auf einen Namen festlegen, und Pergamus kommt für mich einfach nicht in Frage. Das erinnert mich zu sehr an Mus oder Brei, ja, wie Apfelmus, Pflaumenmus, Pergamus. Das ist irgendwie nicht seriös genug, nicht passend, obwohl der Name und die Schreibweise genau auf die Gemeinde in dieser Stadt zutrifft, die Kompromisse mit der Welt eingegangen ist und nun zu einem, man kann sagen, Brei wurde, anstatt einer Feste der Wahrheit, wie die Heilige Schrift das sagt. Aber wie auch immer, ich habe mich auf den Namen Pergamon festgelegt, weil dieser Name nicht nur seriös klingt, sondern weil dieser Name auch heute noch sehr gut bekannt ist, unter anderem deshalb oder dadurch, dass wir zum Beispiel in Berlin, in Deutschland, das Pergamon-Museum haben, das zu einem der meistbesuchtesten und größten Deutschlands zählt. Und dieses Pergamon-Museum enthält sehr viele Artefakte oder Kunstwerke, die die Archäologen ihrer Zeit ausgebuddelt haben, eben bei den Ausgrabungen dieser Stadt Pergamon. Sehr, sehr interessant. Ich habe das Museum noch nie besucht, aber heute mit dem Internet, man kann sich dort rein begeben, ja, und dann all diese Dinge sehen, die dort ausgestellt werden. Es ist außergewöhnlich. So, ich werde im Verlauf der Predigt noch mehr dazu sagen, weil eben manche der Dinge, die ausgestellt werden heute in Berlin, doch in diesem Museum sehr faszinierend sind im Zusammenhang dessen, was die Bibel uns sagt. Ja? Was wir aber wissen können, ist, dass ganz gleich, wie auch dieser Name der Stadt, der antiken Stadt ausgesprochen wird, ob nun Pergamus oder Pergamos oder Pergamum oder Pergamon, es ist ein und dieselbe Stadt gemeint, die es heute noch gibt im Westen der Türkei und die heute Bergama heißt, Bergama. Die heutige kleine Stadt Bergama, ich denke, die haben 60.000 Einwohner, hat lange nicht die Bedeutung und das Ansehen der Stadt Pergamon. Zu der Zeit, als der Brief geschrieben worden ist, zu dieser Zeit hat die Stadt ungefähr 250.000 Einwohner gehabt. Pergamon wurde 190 vor Christus Mittelpunkt eines sehr umfassenden Reiches in Kleinasien und diese Stadt wurde auch der Sitz einer sehr blühenden Kultur. Und zu dem Zeitpunkt, als der Brief an diese Stadt oder an die Gemeinde geschrieben worden ist, in dieser Stadt war es immer noch eine sehr, sehr bedeutende Stadt Kleinasiens gewesen. Das oberste Gericht des Römischen Reiches für die Provinz war in dieser Stadt und zudem war diese Stadt immer noch das Kulturzentrum der ganzen Region. So, was bedeutet es, dass diese Stadt ein Kulturzentrum Kleinasiens gewesen ist? Das bedeutet, dass neben der Universität dieser Stadt und der zweitgrößten Bibliothek der damals bekannten Welt nach Alexandrien, in dieser Stadt es ein Sammelsurium verschiedener Religionen gegeben hat. Ja, was man sich nur denken konnte an Religionen, an Götzendiensten, war in dieser Stadt zu finden. Der schottische Bibellehrer und Prediger Alexander Hislop, der um 1850 gelebt und auch gedient hat, er schreibt in einem seiner Bücher, dass nachdem Babylon unter Belsazar gefallen ist, als die Medo-Perser das Reich eingenommen haben, er schreibt, dass der babylonische Mysterienkult, der durch Nimrod, dem Großen seiner Zeit, ins Leben gerufen worden ist, aus Babylon geflohen ist, und zwar eben in diese Stadt, Pergamon. Interessant zu wissen, aber woher er diese Information hat, das ist nicht so klar, ganz so klar. Aber eins ist sicher, wenn wir die Geschichte dieser Stadt studieren, die Stadt war ein Zentrum der verschiedenen Götzenkulte, die es damals gegeben hat. Und die drei wichtigsten Kulte dieser Stadt waren die Verehrung des Kaisers, der ja auch als Gott angebetet worden ist. Man hat dafür einen extra Tempel gehabt, auch in dieser Stadt. Dann gab es die Verehrung des Zeus. Wir werden in unseren nachfolgenden Predigten mehr dazu sagen. Und dann gab es noch die Verehrung des griechisch-römischen Gottes Aesculapius, der ja Gott der Heilkunst oder Gott der Medizin, als Gott der Medizin bekannt ist. Es war eine sehr, sehr, dieser Götzenkult war sehr, sehr populär gewesen in dieser Stadt Pergamon. Die Geschichtslehrer sagen uns, dass das, was die Göttin Diana für die Epheser gewesen ist, das war Aesculapius für die Menschen lebend in der Stadt Pergamon. Aesculapius' Tochter heißt interessanterweise Hygieia und das Wort Hygiene wird aus diesem Namen abgeleitet. Und das Wahrzeichen dieses Gottes Aesculapius sieht man heute noch auf jedem Ambulanzfahrzeug hier in Kanada und ich denke in Deutschland auch. Und was ist dieses Zeichen? Es ist eine Schlange, die sich an einem Stab emporwindet. Ich Ich denke, das ist das richtige Wort. Und dieses Zeichen hat nichts mit Moses zu tun und der ehernen Schlange aus dem Alten Testament, sondern eben mit dem Götzendienst des Aesculapius, der in dieser Stadt Pergamon sehr, sehr populär war. Und der Tempel dieses Gottes diente auch als Krankenhaus der Stadt. Aesculapius selbst und seine Tochter Hygieia werden immer in Verbindung mit Schlangen dargestellt. Immer. So, und wenn wir uns daran erinnern, was der biblische Bericht uns sagt im ersten Buch Mose, wie wird Satan in dem Garten Eden beschrieben für uns in diesem Buch Mose? Als eine Schlange. So, hier haben wir möglicherweise schon die Verbindung zu dem, was Jesus in diesem Brief an die Gemeinde in Pergamon sagt, wenn er von dem Wohnort des Satans spricht. Da ist noch mehr. Wie gesagt, ich will in den nachfolgenden Predigten mehr dazu sagen. Im Moment ist es für uns aber sehr wichtig oder sehr bedeutend zu erfahren, dass der heidnische Gott Zeus, so wie auch der heidnische Gott Aesculapius, wie auch der römische Kaiser, der ja als Gott angebetet worden ist, diese drei hatten einen Beinamen. Und der griechische Beiname dieser drei Götzen war Soter, was in Deutsch übersetzt Heiland bedeutet. So stellt euch das einmal vor. Als Christen in solch einer kulturell angereicherten Stadt zu leben, wo man an jeder Ecke einen Götzentempel hatte. Und das ist es auch gewesen, was die Christen in Pergamon wahrscheinlich ins Wanken gebracht hat, dazu bewogen hat, manche Kompromisse einzugehen. Es war nicht so sehr die Verfolgung der Gemeinde, das war die Vergangenheit, davon spricht Jesus auch, sondern es war die Kompromissbereitschaft der Gemeinde, das zu dulden, falsche Lehre, Götzenkulte, die Jesus nicht dulden kann. Unser Text spricht von der Lehre des Bileam und der Nikolaiten. Dazu werde ich später noch mehr sagen. Könnt ihr euch an die Geschichte mit Daniels Freunden erinnern, aus dem Buche des Daniel im Alten Testament, als man vor einem bestimmten Götzen, der aufgerichtet worden ist, niederfallen sollte, bei dem Klang der Kapelle, der Hofkapelle des Nebukadnezar, sind diese drei jungen Burschen stehen geblieben. Die sind nicht auf die Knie gefallen. Die Namen dieser beiden waren Schadrach, Meschach, Abednego, das ist der chaldäische Name, der jüdische Name war Hanania, Michael und Azaria. Diese drei sind stehen geblieben, während alle anderen, auch die anderen ihrer jüdischen Genossen auf die Knie gefallen sind. Und es war nicht schwer gewesen für die Feinde dieser drei, diese drei jungen Männer sofort zu identifizieren als solche, die sich nicht beugen lassen. Ja? Und mit Sicherheit haben manche der jüdischen Zeitgenossen gedacht, diese drei, was ist denn los mit ihnen? Wie kann man denn so borniert sein? Wie kann man denn so unklug, kleinkariert sein? Aber diese drei waren kompromisslos. Und es hat ihnen fast das Leben gekostet, das wissen wir. Und in diesem Bild gesprochen aus dem Alten Testament ist es das, was manche in der Gemeinde in Pergamon gemacht haben. Sie beugten ihre Knie vor den Götzen in dem Verständnis, vielleicht, wir tun es nur äußerlich, innerlich beuge ich meine Knie nur vor dem Herrn Jesus Christus. Aber solch eine Haltung im Leben eines Christen und im Leben der Gemeinde verabscheut Jesus. Er will das nicht. Wir beugen unsere Knie im Geiste vor Jesus, das ist richtig, aber wir beugen unsere Knie auch allöffentlich vor allen Menschen vor Jesus. Angesichts aller Menschen vor Jesus durch unser kompromissloses Leben in dieser Welt. Das heißt, wir müssen schon darauf achten, wie wir uns verhalten als Christen. wie wir uns geben. Das heißt, dass wir ebenso darauf achten müssen, wie wir reden, welche Worte wir gebrauchen. Ja? Und das bedeutet auch, dass wir sehr wohl darum bemüht sein müssen, unsere Gedanken und auch unsere Gefühlswelt im Zaum zu halten. Wenn wir die Bergpredigt lesen, dann wird uns sehr wohl bewusst, dass selbst unsere Gedankenwelt, dass selbst unsere Gefühlswelt unter die Herrschaft des Herrn Jesus stehen muss. So vor wem oder was beugen wir unsere Knie? Gehen wir als Christen Kompromisse mit der Welt ein, weil es einfacher ist, dann als Christ in dieser Welt zu leben? Und schauen wir einmal, wie Jesus sich selbst vorstellt in diesem Sendschreiben. Er sagt, das sagt, der das zweischneidige Schwert hat. Das sagt, der das zweischneidige Schwert hat. Und noch einmal nimmt Jesus Bezug auf dieses Schwert in Vers 16, wenn wir vorspringen zum Vers 16. Und er sagt dort, ich werde gegen sie, das heißt diejenigen, die Kompromisse eingehen, ich werde gegen sie einen Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Für uns, die wir die Bibel kennen, ist es nicht schwer, diese Worte des Herrn Jesus zu verstehen. Die Bibel als das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, sagt uns Epheser 6. Und so lesen wir zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12 Folgendes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ihr Lieben, das ist es, wie Jesus Christus seine Gemeinde heiligt, wie er sie korrigiert und wie er sie auch richtet, durch das Schwert seines Wortes, durch die Bibel, die ja das Wort Gottes ist. Und wisst ihr, ich kenne nicht mehr viele Gemeinden, wo Bibelstunden noch durchgeführt werden. Ja. Oh, man hat die Hauskreise oder Growth Groups, wie man das heute so nennt. Und es ist nicht schlecht, dass man sie hat, aber eine Growth Group oder ein Hauskreis ersetzt nicht eine solide Bibelstunde. Das ist es nur, wie eine Gemeinde sich vor dem Irrweg der falschen Lehre bewahrt und ermahnt wird, kompromisslos zu leben in dieser Welt durch das Wort Gottes. Und wenn sie es nicht tut, wenn die Gemeinde die Bibel zur Seite schiebt, damit man anstatt Bibelstunden nun Konzerte macht oder Kochkurse oder Yogakurse oder was auch immer, wird dieses Schwert, das zum Heil und zum Schutz dient, zu einem Werkzeug des Gerichts. Jesus selbst sagt, Johannes 12, 48, achten wir einmal drauf, wie Jesus das ausspricht. Er sagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, das bedeutet, derjenige, der die Worte, die Jesus gesprochen hat, der das Wort Gottes nicht annimmt, er verwirft Jesus. Noch einmal, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Ich habe von einem indischen Mann gelesen, der bei einer Gelegenheit diesen Vers gelesen hat. Ja, Johannes 12, 48. Und als er das gelesen hat, hat er sich gedacht, ach du meine Güte, wenn das Wort Jesu mich richten wird, wenn das Wort Gottes mich richten wird am letzten Tage, dann ist es doch besser, dass ich das Wort kenne. Und er fing an, die Bibel zu studieren, ernsthaft zu lesen. Er kam zum Glauben und wurde ein Missionar für sein Volk. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf dichtet richtig in einem seiner Lieder folgendermaßen. Er sagt, Herr, dein Wort, die edle Gabe, und das ist es. Es ist eine edle Gabe. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es alle Habe und im größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts an tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wunderbar. Nun ja, wir hören diese schlichte Wahrheit der Heiligen Schrift über die Bibel und wir sagen, kein Problem. So ist es bei uns. Ja? Das Wort Gottes, die Bibel, ist für mich, für uns als Gemeinde sehr, sehr wichtig. Nun ja, wir wissen das, sagen kann man schnell was. Ist das die Realität? Ist das die Wahrheit? Wie oft lesen wir die Bibel? Richten wir unsere Gedanken, richten wir unsere Gefühle, richten wir unser Handeln nach diesem Wort Gottes, das uns genau die Schranken vorgibt? Wie wir zu leben haben, aber wie wir auch zu denken haben, wie wir zu fühlen haben. Sind die Prioritäten unseres Lebens geprägt durch das Wort Gottes oder ist es eher so, dass wir unsere Ziele, unsere Prioritäten so festlegen, wie wir es gerade brauchen? Lassen wir uns korrigieren durch das Wort Gottes. Das ist das Beste, was wir machen können. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, es lesen, betend lesen, und darum beten, dass Gott uns die Weisheit, die Gnade und den Mut gibt, genau so zu leben, wie es in den Worten Gottes steht. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, die hatten ja auch ihre Bibel, sie hatten ihre Tora. Aber für sie waren die Überlieferungen, die mündlichen Überlieferungen, genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Tora. Und das war ein gewaltiges Hindernis gewesen für sie, den zu erkennen, von dem die Tora spricht. Jesus Christus. Letzte Woche habe ich über einen christlichen Buddhisten gehört. Das heißt, dieser Mensch denkt, dass er Buddhist und Christ zur gleichen Zeit sein kann. So denkt ihr, dass dieser Mensch das Wort Gottes ernst nimmt, auch wenn er sich als Christ sieht? Christlicher Buddhist, was für ein Quatsch ist das? Ich habe von einem Menschen gelesen, der von sich dachte, er könnte ein christlicher Gangster sein. Was ist verkehrt dabei? Ja, es gibt ungläubige Gangster, ich bin ein gläubiger Gangster. Und dann begegnen wir anderen Menschen in der Gemeinde, die sagen auch, dass sie Christen sind, aber die in unklaren, ehelichen Verhältnissen leben und sich selbst als Christen bezeichnen. Wenn man sie fragt, gehörst du Jesus? Ja. Liebst du Jesus? Ja. Bist du gehorsam dem gegenüber, was Jesus sagt? Jawohl. Aber ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. So, welche Sprache spricht unser Leben? Wie wichtig ist für uns das Wort Gottes? Ich habe in meiner stillen Zeit einen sehr interessanten Bericht gelesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Buche des Propheten Jeremia. Und in diesem Bericht ging es darum, dass die von den Babyloniern übrig gelassenen Juden in Judäa zu einem Zeitpunkt aus Angst vor dem babylonischen König Nebukadnezar nach Ägypten fliehen wollten. Ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, aber sie wollten nach Ägypten fliehen. Der Prophet Jeremia, der auch zurückgelassen worden ist, nachdem Jerusalem eingenommen worden ist von den Chaldäern, von den Babyloniern, der Prophet Jeremia, der hat sich als ein Prophet Gottes immer und immer wieder bewiesen. Das, was er gesagt hat, ist genau eingetreten. Jerusalem ist eingenommen worden, viele sind weggeführt worden, viele sind getötet worden und so weiter und so weiter. So, es war überhaupt keine Frage für die Leute, das war ein Mann Gottes. Und der Prophet Jeremia sagte zu diesen Menschen, die abhauen wollten nach Ägypten, er sagt, macht das nicht. Geht nicht nach Ägypten, das ist nicht Gottes Wille. Er sagt, wenn ihr ungehorsam seid dem Worte Gottes gegenüber, das ich euch weitergebe, wird Gott euch strafen. Was machten diese Menschen? Sie gehen nach Ägypten. Und sie nehmen den Propheten Jeremia mit als ihren Gefangenen. Und sie erleben genau das, was Jeremia prophezeit hat. Die Strafe Gottes. Als ich diesen Bericht gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie kann man denn so dumm sein? Und einem Propheten Gottes, der sich als Prophet Gottes immer und immer wieder bewiesen hat, nicht gehorchen. Und weiter dachte ich mir auch, nun ja, es wäre schön, solch einen Jeremia an unserer Seite zu haben, der uns ganz genau sagt, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Und als ich diesen Gedanken hatte, dachte ich mir plötzlich, wir haben etwas Besseres als den Propheten Jeremia in unseren Händen. Es ist das vollkommene Wort Gottes. 2. Petrus 1, Vers 19 sagt uns Folgendes. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass das scheint in einen dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und der Zusammenhang dieser Stelle ist ja auch sehr interessant. Der Zusammenhang dieser Stelle ist die Erfahrung des Petrus auf dem Berg der Verklärung, als er Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Und diese Erfahrung hat den Petrus so getroffen, so beeinflusst. Er sagte zu dem Herrn Jesus, ich werde hier Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Es ist schön hier. Und hier nun, etliche Jahrzehnte später nach dieser Erfahrung, sagt Petrus, dass das Wort Gottes etwas Besseres ist, Festes ist, als diese religiöse Erfahrung, die er hatte. Und das ist es, wie bedeutend das Wort Gottes, die Heilige Schrift ist. Das Wort Gottes ist das Licht, das in der immer dunkel werdenden Welt scheint. Wir müssen darauf achten als unseren Wegweiser auf dieses Licht des Wortes. Und das ist genau wie Jesus an der Gemeinde heute dient. Durch sein Wort, das wirksam ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen weiter in unserem Text von dem Lob des Herrn Jesus. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Jesus hat genau den Durchblick, was da abgeht in der Gemeinde. Er weiß genau, was im Menschenherzen abgeht, was Menschen denken, was Menschen fühlen. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Und das ist interessant. Da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. So, das, was wir hier haben, ist, man kann sagen, eine Sympathieerklärung Jesu an die Gemeinde. Jesus sagt, dass er genau weiß, in welch einer Situation die Gemeinde sich befindet. Er sagt, ich weiß sogar, wo du wohnst. Und dann erklärt er das etwas näher, wenn er von dem Thron des Satans spricht und auch von dem Wohnsitz des Satans in dieser Stadt Pergamon. Und ihr Lieben, was immer das meint, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, aber grundsätzlich, was immer das meint, können wir sagen, Thron Satans, Wohnung des Satans, wir verstehen, es ist nicht etwas Angenehmes, es ist nicht etwas Erbauliches, was hier von Jesus über die Stadt Pergamon gesagt wird. So würden wir gerne als Christen in einer Stadt leben, von der Jesus sagt, es ist ein Wohnsitz des Satans. Ich kann mich erinnern an die Zeit, in der wir als Ehepaar unsere erste Wohnung hatten in Deutschland. Und wir hatten einen total widerlichen Nachbarn. Und der hat mich so geärgert. Ich weiß auch nicht, ich habe den nur kommen sehen und dann war so mein Blutdruck ja sehr hoch gewesen. Er war wirklich ein ekliger, ekliger Mensch. Und ich war so weit, ihr Lieben, ich wollte die Reifen an seinem Auto zerstechen. Ich war böse. ja, da war mit der Nächstenliebe nicht weit her in meinem Herzen, ich weiß auch nicht. Ich war richtig böse gewesen. Also eine ganz komische Situation. Und ich habe wirklich gedacht, in dieser Situation, das ist schon sehr lange her, dass unser Nachbar ein Teufel ist. Ein Teufel sein muss. Ja? So, ich lebte, hätte ich damals gesagt, in der Nähe eines Teufels. In Deutschland sagt man das auch manchmal, wenn man von einer sehr unangenehmen Situation auf dem Arbeitsplatz spricht oder auch in der Ehe. Jeder ist des anderen Teufel. Ja, und wir verstehen sehr gut, Menschen können sehr hässlich, sehr abscheulich und zueinander sein, widerlich sein. Aber ihr Lieben, das, was Jesus hier sagt, ist viel schlimmer als das. Und niemand ist imstande, die Realität besser zu beurteilen als Jesus Christus. Jesus sagt immer, was er meint, und er meint immer, was er sagt. Er macht keine Wortspiele. Und das bedeutet also, die Christen in dieser Stadt Pergamon hatten tatsächlich den Widersacher Gottes, Satan selbst, als ihren Nachbarn. In irgendeiner Weise war diese Stadt wohl ein besonderer Ort, an dem der Widersacher Gottes schaltete und waltete und der Gemeinde des Herrn Jesus auch Unannehmlichkeiten bereitete oder zusetzte. Nicht in der Verfolgung, interessanterweise, sondern durch die listige Versuchung. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagt. Es war die List des Satans, mit der er versuchte, nun die Gläubigen zu verunsichern und Kompromisse einzugehen. Nun, die okkulte Belastung einer Stadt oder einer Gegend ist nicht zum Schmunzeln, das wissen wir. Es ist etwas sehr, sehr Ernstes. Und wir sehen aber, dass die Gemeinde in der Stadt Pergamon sich mittendrin, ja, in solch einer vom Satan eingenommenen Stadt befand. Und die Worte des Herrn Jesu lassen keinen Zweifel aufkommen. Sie hatten es nicht einfach als die Gemeinde des Herrn Jesu lebend in dieser Stadt, in der Satan seinen Thron hat. Ja? Ich werde in den kommenden Betrachtungen, Predigten mehr dazu sagen, aber lasst mich ganz kurz Folgendes ansprechen zum Abschluss unserer Predigt. Für uns als Christen ist es ja kein Märchen, darüber zu hören, dass es den Satan gibt, finstere Mächte und so weiter. Wir verstehen ganz gut, wenn von okkulten Belastungen geredet wird. Und manche von euch haben das vielleicht sogar erlebt. Es ist nichts Erbauliches, ja, aber es ist etwas sehr Reales. Es ist kein Märchen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die folgende Wahrheit verstehen. Und ich denke, wir verstehen die Wahrheit sehr gut. Als Menschen, die gereinigt sind durch das Blut Jesu, befinden wir uns unter dem Schutz Jesu. Das Blut Jesu reinigt nicht nur, sondern es beschützt uns auch. Es reinigt uns nicht nur von den Sünden, sondern es bewahrt uns auch vor den finsteren Mächten. Der Feind Gottes, ich sage das einmal so, hat nichts an uns, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in Jesus Christus sind. Woher weiß ich das? Ich weiß es, weil das Wort Gottes es mir sagt. Ich lese uns aus Römer 8, Vers 38 bis 39. Hören wir genau hin. Es ist das Wort Gottes. Es ist nicht etwas, was Paulus sich ausgedacht hat. Unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt. So, es ist nicht eine Vermutung, es ist nicht ein Gefühl. Ich bin überzeugt. Es ist ein Wissen. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, aha, da haben wir es, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen, wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn wir im Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber leben, wir werden bewahrt vor den finsteren Mächten. Ich zitiere noch einen Vers. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, das ist die Voraussetzung. Wir wissen, wiederum, nicht vermuten, nicht denken, nicht fühlen. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, was? Sich selbst bewahrt, das heißt, in der Heiligung lebt, im Gehorsam Jesus Christus gegenüber, und der Böse tastet ihn nicht an. Warum nicht? Weil er es nicht kann. Ein wiedergeborener Christ befindet sich unter dem Schutz des allmächtigen Gottes, der sein Vater ist. Der Satan kann nur so viel, wie Gott, unser Vater, es zulässt. Und das sehen wir genau bei Hiob. Aber das ist das Entscheidende, und ich komme wieder zurück, dass wir eben in dieser Schutzsphäre Gottes uns befinden, weil wir in Jesus Christus sind, durch die Wiedergeburt. Das ist das Entscheidende. Haben wir unser Leben Jesus völlig anvertraut? Gehören wir ihm? Ist Jesus wirklich unser Heiland, unser Herr, unser König? Und ihr Lieben, wenn noch nicht, heute ist die Gelegenheit dazu, das zu tun. Ihr braucht mich nicht, ihr braucht niemanden, ihr könnt ins Gebet gehen vor Jesus Christus, ihr könnt Jesus Christus eure Sünden bekennen und ihn darum bitten, dass er euch reinigt, und er wird es tun. Er wird es tun. Und das, was wir die Gemeinde oder das, was die Bibel als Wiedergeburt bezeichnet, Jesus sagt selbst, du musst von Neuem geboren werden, so dass es ein göttliches Muss. Du musst von Neuem geboren werden. Tradition hilft dir nicht, deine Eltern helfen dir nicht, dein Gutsein hilft dir nicht, du musst von Neuem geboren werden. So, wenn du zu Jesus kommst mit deinen Sünden, er weiß ganz genau, was in deinem Herzen geschieht, dann wird die Wiedergeburt geschehen. Das ist etwas, was Gott tut, nicht wir. Das Wort Gottes ruft uns zu in Hebräer 3, Vers 15. Heute, so ihr seine Stimme hört, nicht die Stimme des Predigers, die ist unwichtig, aber wenn der Heilige Geist zu uns spricht, durch das Wort, heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Und möge das so sein in unserem Leben, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, dem gegenüber, was Gott sagt. Jesus sagt, wer meine Worte verwirft, der verwirft mich. Und das ist nicht gut. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten. Wir werden das letzte Lied nicht singen, sondern wir wollen uns zum Gebet erheben. Und dann möchte ich uns mit einem Segensgebet entlassen. Wir stehen bitte auf. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, nicht umsonst sagt der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Genau so ist es. Wir können manche Gedanken haben als Menschen. Wir können manches fühlen und denken und von anderen auch hören an Vorschlägen. Das alles ist nicht bedeutend. Das, was du uns sagst in deinem Wort, das ist bedeutend. Und wir verstehen dein Wort sehr gut an uns als Menschen, wenn du sagst, du musst von neuem geboren werden. Genau so ist es. Herr Jesus Christus, gib uns die Demut. Und gib uns vor allem auch die Weisheit, uns immer wieder vor dir zu beugen und zu bekennen, du bist der Herr, du bist Gott. Schenke es uns, dass wir immer und immer wieder nicht nur mit unserem Mund bekennen, dass du unser Herr bist, sondern auch mit unserem Leben. Wir preisen dich, Heiland, wir loben deinen heiligen Namen, und Herr, wir warten auf dein Kommen. Komme bald, komme bald. Und jetzt beugen wir uns ganz bewusst unter deinen Segen. Und der Friede Gottes, welcher Höhe ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.